Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, die spannend zu werden verspricht, weil, und da geht der Blick zunächst zu Kerstin Münstermann, weil deutsche Politik gerade ein bisschen was von einem harten Kampf an der Bundesligaspitze hat. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Alle taktischen Spielchen, sagt sie, innerhalb der SPD sind spätestens seit Baden-Württemberg vollkommene Makulatur. Man könnte auch sagen, kurz vor Platzverweis. Aber, sagt sie, beim Gegner läuft es auch nicht sehr viel besser. Die CDU, glaubt sie, hat sich jetzt nach Baden-Württemberg in Rheinland-Pfalz das nächste kommunikative Desaster vorgebaut. Denn in beiden Wahlen, sagt sie, sind sie so aufgetreten, als hätten sie schon gewonnen. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, beim Stichwort Kommunikation kommt dieser Mann ins Spiel, Ole von Beust, der CDU ein paar sachdienliche Hinweise geben könnte, wie man das macht mit Wahlen und Gewinnen und so, hat gerade ein sehr unterhaltsames Buch über Politiker-Blabla veröffentlicht mit dem schönen Titel Am Ende des Tages. Ein Buch voller schöner Floskeln für jede Gelegenheit, die am Ende garantiert jede politische Karriere zerstören. Wir werden gleich ein paar schöne Beispiele dafür hören und lernen, dass es keinen Grund zum Aufatmen gibt, wenn der Kanzler mal wieder irgendwas zur Chefsache macht. Und die Frage ist, warum reden Politiker so? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, eine gute Frage auch für den Oberbürgermeister von Tübingen, für Boris Palmer, der heute unser Gast ist und den wir auch fragen wollen, warum dieser CDU-Wahlkampf in Baden-Württemberg im Grunde so alt wirkte, wie Manuel Hagel eigentlich nie werden kann. Er glaubt, Politiker flüchten sich in Phrasen, weil sie glauben, es sei den Wählern nicht zuzumuten, klar zu sagen, was man denkt und was man will und was man macht. Ist das der Grund, warum nur noch 4-5% der Arbeiter die Arbeiterpartei SPD gewählt haben? Und was meint er, wenn er sagt, wir sind mit Blick auf die Landtagswahlen in Ostdeutschland an dem Punkt, dass die CDU genau überlegen muss, ob sie der AfD nicht irgendwann eine Koalition anbietet, und zwar unter ganz bestimmten Bedingungen. Welche könnten das sein? Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ja, und er ist der vielfache Bestsellerautor und Politikwissenschaftler in der Runde, Herfried Münkler, der genau davor warnt. Natürlich, sagt er, würde das der CDU eine Menge neuer Optionen eröffnen. Aber man muss dann wissen, das wäre die sogenannte faschistische Koalition, also die konservative Mitte, die mit den Rechtsnationalisten koaliert. Genau das, was in den frühen 1930er Jahren in Thüringen schon mal ausprobiert worden ist. Darüber müssen wir reden und auch über die Frage, was er mit Blick auf Baden-Württemberg meint, wenn er sagt, den Gerechtigkeitsbegriff zum zentralen Thema zu machen, ist eine ganz besondere Form von politischer Dummheit. Wie meint er das? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Herr Palmer, vielleicht die erste Frage an Sie. Sie haben am Montag, glaube ich, verkündet, dass Sie keinen Ministerposten unter Cem Özdemir annehmen werden und wollen. Dabei waren Sie doch der Mann, der die Wahl entscheidend mit entschieden hat. Warum nicht?
Ich habe es nicht am Montag verkündet, sondern ich habe am Wochenende mit Cem Özdemir gesprochen. Wir hatten vorher einfach keine Gelegenheit dazu. Und habe ihm gesagt, dass er für seine weiteren Planungen einfach bitte berücksichtigt, dass ich Oberbürgermeister in Tübingen bleiben will.
Was hat er Ihnen denn angeboten?
Nichts.
Wie?
Nichts.
Aber Sie hätten doch da was werden können.
Das war aber nicht mein Bedürfnis. Mir ging es darum, mitzuwirken an diesem Wahlkampf, weil ich ihn schon mal allein von seiner Biografie einfach einen absolut imponierenden Menschen finde, sich aus quasi nichts hochzuarbeiten bis zum möglichen Ministerpräsidenten, auch Rückschläge hinzunehmen. Und weil ich glaube, dass er einfach für das Land jetzt der Richtige war. Deswegen habe ich, als er gesagt hat, würdest du mit mir aufträgen, gesagt, ja, mache ich gern. Mehr war nicht.
Okay, aber wenn es gerade ums Land geht, einen wie Sie könnte man doch da gut gebrauchen in diesem Kabinett.
Ich freue mich jetzt über diese journalistische Bewertung, die weiß ich nicht zurück.
Ist ja auch der Versuch, Sie ein bisschen in die Falle zu locken. Ja, er hat Ihnen nichts angeboten, ja?
Nein, hat er nicht. Wir haben vor der Wahl nicht über eine...
Hätten Sie was angenommen?
Nein. Das habe ich ihm ja auch jetzt nochmal persönlich gesagt.
Damit aber warum fühlten Sie dieses Bedürfnis, ihn anzurufen, ihm zu sagen, dass Sie nichts werden wollen, obwohl er Ihnen gar nichts angeboten hat?
Das wird mir jetzt dialektisch fast zu kompliziert.
Ja, das
wir
ist
hatten auch andere
fast
Themen.
Schon philosophisch.
Wir hatten auch andere Themen zu besprechen, inhaltlicher Natur. Da könnte ich Ihnen jetzt gerne darauf antworten. Aber alle Journalisten haben eine ganze Woche lang immer nur nach mir und möglichen Ämtern gefragt. Und dann war es vielleicht sinnvoll, dass die beiden, die da gemeint sind, auch einmal drüber reden, wie es jetzt weitergeht.
Aber in der Bundeszentrale der Grünen sind ganz viele Steine vom Herzen gefallen, dass Sie das von sich aus kommuniziert haben und Cem Özdemir damit erspart haben, zwischen ihnen und seiner grünen Jugend oder überhaupt seiner Partei zu entscheiden.
Den Punkt finde ich viel wichtiger, Frau Münstermann. Also ich wollte immer schon Oberbürgermeister von Tübingen bleiben. Ich bin das 19 Jahre mit Leib und Seele. Und kommen Sie mal vorbei, machen Sie eine Reportage über Energiewende vor Ort, dann werden Sie verstehen, warum das so toll ist in dieser Stadt und ich da bleiben will.
Naja, aber die Relevanz, also, wären Sie nicht aus der Partei ausgetreten, dann wären Sie vielleicht doch jetzt gerne Minister geworden.
Nein, wäre ich nicht. Kommen Sie und machen Sie die Reportage. Ich glaube, Sie haben alle keine Vorstellung über die Qualität des Amtes eines Oberbürgermeisters.
Ich will da nicht weg.
Aber was ich viel relevanter finde als mich, ist die politische Frage, ob jemand mit meinem politischen Profil, also erfolgreich, pragmatisch, bei den Bürgern beliebt, nicht ideologisch, der anti-woke Grüne, bei den Grünen was werden könnte. Und die Diskussion darüber fand ich schon etwas ernüchternd, dass man mir selbst die Teilnahme an der Wahlparty streitig machen wollte und gesagt hat, wir wollen nicht, dass sich der mit
uns freut.
Ja, was ist da passiert? Özdemir hatte mich eingeladen, bin hingegangen zur Wahlparty und werde am Eingang abgefangen von zwei jungen Leuten, grüne Jugend, denke ich jedenfalls.
Abgefangen heißt was?
Die haben sich vor mir hingestellt und haben gesagt...
Den Eingang blockiert, oder wie?
Ja, jedenfalls so, dass ich nicht weiter konnte. Dann haben wir gesagt, wir möchten, dass du gehst. Du störst hier diese Party und du schadest Cem, wenn du da bist. Dann habe ich gesagt, aber der hat mich eingeladen. Und bevor die Diskussion dann eskalieren konnte, kam der syrische... Das
schadet der Party, aber dem Wahlkampf nicht, wenn Sie dabei sind, ja?
Das ist auch so eine Frage. Wenn man akzeptiert, dass jemand im Wahlkampf dabei ist, um politische Aussagen zu dokumentieren, zu grundieren, weil das war der Zweck. Es ging nicht darum zu sagen, Palmer wird Minister, sondern Cem Özdemir macht einen pragmatischen Kurs in der Witte, kümmert sich um die Probleme des Landes, die wirtschaftlich wieder flott gemacht
und
werden.
Und muss erfolgreich so tun, als wäre er nicht bei den Grünen.
Ja, von mir aus auch das. Aber
das kann man ja mit einem Ex-Grünen gut machen.
Das kann man mit dem Ex-Grünen besonders gut machen. Ist nicht mein Thema. Aber das war das Versprechen. Da bin ich sicher, das wird er auch einlösen. Und wenn man das vor der Wahl duldet, dann kann man nicht nach der Wahl demjenigen, der dafür wesentlich steht, sagen, hier ist die Tür, geh raus. Ist auch nicht meine Vorstellung von Toleranz, Weltoffenheit, Pluralität.
Ja, aber wir üben halt das Problem der grünen Bundespartei, die sie hat. Also wenn man das nicht vereinen kann, am Abend eines Wahlsiegs, nämlich...
Genau, Sie sagen es. Dann da würde ich mir wünschen, dass die Grünen sich da ein bisschen
zeigt aber, dass Cem Özdemir gewonnen hat und aufpassen muss, dass kein Pyrrhus-Sieg wird für ihn, wo er ununterbrochen beschäftigt ist, als grüner Ministerpräsident sich von der eigenen Partei zu distanzieren. Winfried Kretschmann ist das jahrelang super gelungen. Aber Cem Özdemir, der ja auch mal Agrarminister in der Ampelregierung war, der einfach doch eine Verbindung zu den Berliner Grünen hat, die groß ist, also zu den Bundesgrünen, das wird, glaube ich, nicht ganz einfach werden.
Hat sie das verletzt, Herr Palmer?
Nein, die Verletzungen sind alt und die waren früher schlimm, weil das war für mich Familie, die Grünen. Ich war da 27 Jahre Mitglied, aber ich kenne diese ritualisierten Auseinandersetzungen jetzt schon. Ich weiß, dass die mich ablehnen. Ich war nur erstaunt, wie weit es geht. Also die Anwesenheit bei einer Wahlparty schon zum Problem zu machen und dann am gleichen Wahlabend von Osnabrück, glaube ich, auch von einem 23-jährigen Studenten, der Vorsitzende der Grünen Jugend ist, zu verkünden, Özdemir darf den nicht zum Minister machen, obwohl in der Landesverfassung steht, dass das nur der Ministerpräsident macht. Nicht mal der Landtag redet damit, aber die grüne Jugend. Das sind irgendwie schon verkehrte Vorstellungen von Wirklichkeit, mit denen ich nicht gut klarkomme.
Derselbe Sprecher der grünen Jugend, der doch auch eine Stunde nach dem Wahlerfolg in Frage gestellt hat, ob Cem Özdemir überhaupt ein Grüner ist. Ne?
Das ist natürlich noch schlimmer. Also zu sagen, der die Wahl gerade gewonnen hat, ist vielleicht gar kein richtiger Grüner. Wer bestimmt denn, wer ein Grüner ist? Die grüne Jugend. Kann ich nicht viel mit anfangen, das muss ich einräumen. Ja.
Gott bewahre mich vor den eigenen Freunden, kann man so sagen.
Also ja, ist das Feind, Tod, Feind, Partei, Freund. Das war doch immer die Steigerung.
Wobei, wenn ich das was Ketzerisches sagen darf, wenn ich Özdemir wäre, jetzt ganz theoretisch, ich glaube, ich hätte Sie doch nicht gefragt. Weil wenn Sie so lange Oberbürgermeister waren, sind Sie gewohnt, unabhängig und frei zu agieren, nicht mit Kabinettsdisziplin und dennoch jemanden zu haben, der, wie soll ich sagen, einen gewissen Geltungstrieb hatte, weil es ja völlig in Ordnung ist und auch gerne provoziert, was sich ja tun, was auch in Ordnung ist, auch beliebt ist, den als Regierungschef ins Boot zu holen, wo ich neu bin, das wäre schon eine Herkulesarbeit, ehrlich gesagt. Also den alleine zu halten. Und darum, glaube ich, ist das auch der Grund, warum man Sie gar nicht gefragt
hat. Das
finde
ich ein total plausibles Argument. Und das ist wichtig,
dass... Ich bin auch gar nicht böse.
Ich bin auch nicht böse. Es ist wichtig, dass ein Ministerpräsident solche Überlegungen anstellt und weise Entscheidungen trifft. Und das wird er machen. Da bin ich total zuversichtlich.
Man muss ja nicht, weil Sie Nein gesagt haben. Ja. Aber trotzdem,
Ich will das Gespräch zwischen den zwei Oberbürgermeistern hier gar nicht groß stören. Deswegen gehe ich jetzt zu Herfried Münkler. Herr Münkler, ist das eigentlich, Sie als Politikwissenschaftler, wie schauen Sie darauf, diese Verhärtung wirklich im Diskurs, dass du nicht mal am Wahlabend in der Lage bist zu sagen, komm jetzt,
der hat sich da eingebracht, war offenbar maßgeblich auch mitverantwortlich für den Erfolg. Aber zur Party kommst du bitte nicht. Dieses Gnadenlose, was da drin ist.
Naja, wenn man sich die politische Entwicklung der letzten Jahre anguckt, kann man sagen, die Betrachtung und Beschreibung von politischen Konstellationen wird immer schwieriger. Mhm. Und dass das Wort komplex eine solche Karriere gemacht hat, hat damit auch was zu tun. Komplex heißt ja eigentlich nicht viel mehr als dass das, was ich beabsichtige, in keinem Verhältnis zu dem, was dabei herauskommt, steht. Mhm. So, und wenn das richtig ist, dann muss man überlegen, wie kann man Komplexität reduzieren. Und da würde ich sagen, gibt es zwei Angebote. Nämlich erstens über Personen, die pragmatisch, vielleicht charismatisch agieren. Also der klassische Landesvater oder Oberbürgermeister oder was es in dieser Weise gibt. Und das andere ist ideologische Angebote, die entsprechend binden, Identifikationen auslösen und vieles andere mehr. Und die beiden stehen gegeneinander und wahrscheinlich in keiner Partei so ausgeprägt wie bei den Grünen, die ja in vieler Hinsicht die politischen Auseinandersetzungen, die in Deutschland zu führen waren, stellvertretend getragen haben.
Aber ich habe da so eine komische, wie nennt man das, kognitive Dissonanz.
Ja, okay.
Sehen Sie, was ich meine? Da ist auf der einen Seite diese Erbarmungslosigkeit.
Ja.
Und auf der anderen Seite das große Mantra von Weltoffenheit, Toleranz, Multikulti, alle Brüder und Schwestern. Verstehen Sie, das kriege ich nicht zusammen. Warum ist er dann kein Bruder?
Naja gut, ich meine, es gibt auch den Satz, und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein.
Ja, okay.
Also das mit den Brüdern ist so eine Sache. Nicht? Ja. Brüderlichkeit ist eigentlich ein Begriff, der es in die Dreierkonstellation der Französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit nicht so gut geschafft hat. In Deutschland ist er durch den Begriff der Solidarität sinnvollerweise ersetzt worden. Mhm. Weil Brüderlichkeit, das hat so eine wirkliche Ambivalenz. Und ich glaube, dass man die klassischen Parteien ganz gut beobachten kann zwischen denjenigen, die auf Programmatik bis hin zur Ideologie setzen als Komplexitätsreduzierer und diejenigen, die sagen, da kommen wir aber nicht mit durch, weil wir ja grundsätzlich Koalitionen bilden müssen. Mhm. Vielleicht nicht in Tübingen, aber sonst überall in der Republik. Und man uns hinterher sagen kann, wir seien eigentlich Wortbrecher und würden das nicht halten, was wir versprochen haben. Also die Diskussion, die eigentlich schon in 25 um die amtierende Regierung ausgebrochen ist. Nicht? Mhm. Und sozusagen, wenn diese beiden Konzepte unversöhnlich nebeneinander stehen, dann führt das permanent zu solchen Misstönen. Das ist so, das wird sich auch nicht ändern. Und das Interessante ist, dass das selbst die CDU erreicht hat, ja. Die eigentlich immer klassisch dafür gestanden hat, dass sie einen Vorsitzenden hat, der das Programm verkörpert.
Da gab es schon eine Entwicklung. Ich habe die im eigenen Leib erlebt. Also wie gesagt, 27 Jahre Mitglied der Grünen. Ich habe in den 90ern noch Parteitage verfolgt. Da haben Farbbeutel den Joschka Fischer getroffen. Ja. Da haben Trittin und Fischer gestritten auf einer Bühne. Aber es war immer klar, wir sind eine Partei.
Das meine ich.
Und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mir in die Situation komme, wo mir über ein Ausschlussverfahren gesagt wird, du gehörst nicht mehr dazu, wegen Abweichungen in inhaltlichen Fragen. Und es hat sich halt herausgestellt, dass bei den Grünen Abweichungen in bestimmten Themen nicht mehr toleriert wird. Mhm. Das ist Migration insbesondere und Identitätspolitik. Und wir haben insgesamt als Gesellschaft einen Schwenk gemacht, weg von Habermas, das sanfte Zwang des besseren Arguments, den ich immer befürworten würde, hin zu der starke Zwang der stärkeren Diffamierung. Also wir sind weg von Argument hin zur Diffamierung. Wenn du den Gegner still machen kannst, zum Schweigen bringen kannst, ist das viel einfacher, als ihn mit einem Argument, was kompliziert ist, in irgendeiner Weise das zu überzeugen. Und dafür steht leider die Entwicklung meiner Partei symbolisch, meiner alten Partei symbolisch, weil dort diese Theorien ganz besonders stark entwickelt und vertreten wurden. Man gemerkt hat, wie weit man damit kommt, dass man die anderen vom Diskurs damit ausgrenzen und zurückdrängen kann, mit der leider blöden Nebenfolge, dass es in der Wahlkabine nicht mehr möglich ist und die Leute dann, Reaktanz heißt das Phänomen, erst recht in die extreme andere Richtung ausweichen.
Das ist kein Problem der Grünen, Entschuldigung.
Da sind wir jetzt beim Video, beim Video von Manfred Hagel.
Das ist ein gesellschaftliches Problem, finde ich.
Ist es?
Dass die Diskussion liegt da sicherlich an den sogenannten sozialen Netzwerken und so weiter, dass die Diskussion unglaublich boshaft, polarisierend geworden ist. Und wer Aufmerksamkeit haben will, muss immer noch einen drauflegen und das eskaliert immer mehr. Und das, was in der Gesellschaft ist, ist in der Partei vermutlich genauso.
Aber interessant ist doch bei dieser Wahl, dass jetzt mal abgesehen von angeblichen Schmutzkampagnen, die ein altes Video waren, aber dass es hier jemand geschafft hat, nämlich Cem Özdemir mit einer Persönlichkeit einen Wahlkampf zu bestimmen. Man sieht die Wahlplakate, da
ist
waren
das
die Charisma,
von dem Herr Münkler gerade gesprochen hat, ne?
Ja. Die wurden nicht erwähnt. Der Bundestrend der Grünen ist seit der Wahl und der Ampel sehr schlecht. Deswegen war ja auch Manuel Hagel so siegessicher, die CDU so siegessicher, dass man es auf jeden Fall schaffen wird, den beliebten grünen Ministerpräsidenten Kretschmann abzulösen und die Staatskanzlei für sich zu gewinnen. Und dann hat einer mit Integrität, Empathie, ohne Parteipopanz sozusagen, angefangen tatsächlich zu Deloitte. Das ist ja spielt bei der SPD auch immer eine große Rolle. Wir müssen da hingehen.
Also, Entschuldige, wenn man das Plakat da sieht, ne? Wirkt Özdemir ungefähr so parteilos wie Boris Palmer gerade, ne? Ungefähr so.
Und interessant ist aber, und deswegen
komme ich... Auch farblich, sagen wir mal, aufeinander abgestimmt. Ich meine, wenn ich heute dieses sanfte, verträumte Grün sehe, ja, dieses mildgrüne...
Aber für die Union, und das finde ich so interessant...
Restgrün, das ist auch auf dem Plakat zu sehen, mehr ist es nicht.
Genau, aber die Union hat rund um die MSC, also die Münchner Sicherheitskonferenz war ja so, ich würde sagen, 3 Wochen vorher, wurde die ganz nervös. Warum? Weil kluge Unionsstrategen, zumindest die ich dafür halte, auf einmal sagten, verdammt nochmal, diese Valentinstagsgeschichte. Sie wissen, was ich meine. Also Cem Özdemir hat seine Partnerin geheiratet, wunderschön. Sie waren der das Paar trauen durfte. Das ist an für sich eine private Sache. Die kommt dann auf irgendwelchen Wegen, wird sie doch publik. Also sprich, es war schon auch nicht so ganz unbewusst gesetzt, dass er das publik machen wollte.
Das war Wahlkampf.
Und da wurde ab diesem Zeitpunkt die CDU das war ganz bewusst gesetzt. Ab diesem Zeitpunkt nämlich wurde man in der Union und in der CDU unglaublich nervös. Warum? Weil man gesagt hat von außen, shit, der schafft es jetzt sozusagen dieses Anti-Woke, dass man ihnen unterstellt einfach ehemals Grün
zu Recht, würde
und
ich sagen.
Sozusagen ja würde ich auch sagen und den doch die grüne Partei, für die er nun mal angetreten ist, in Baden-Württemberg zu verbinden. Und ab diesem Zeitpunkt war man in der Union so sehr nervös und ja, dann hat es auch nicht gelangt, denn der Parteitag in Stuttgart, wo man alle inhaltlichen Debatten unterband, nur damit Manuel Hagel die Stuttgarter Staatskanzlei bekommt, hat also auch nicht gefruchtet.
War auch nicht erfolgreich.
Und deswegen setzt ja die SPD am Wahlabend, Lars Klingbeil zuhörend, 5,5% bei der SPD, der sich mit Baden-Württemberg, ich glaube, einen Satz sehr bedauerlich aufhielt und sofort sagte, wir blicken nach Rheinland-Pfalz. Dort haben wir persönlich einen Ministerpräsidenten, der für uns eine Persönlichkeit ist und der wird das für uns hoffentlich wieder richten. Deswegen, diese Wahlen jetzt sind für, glaube ich, die deutsche Politik schon sehr prägend, weil es weg von Parteibindungen hin zu Persönlichkeiten geht, was das mit der AfD bedeutet. Können wir noch mal anders diskutieren.
Persönlich ist ja noch aufklären mit der Hochzeit. Wenn Sie so überzeugt sind, dass das Wahlkampf ist.
Nein, also es ist natürlich bestimmt.
Ich kann Ihnen erklären, wie es dazu kam. Das war die deutsche Bürokratie. Die beiden waren schon mal verheiratet, mussten sich scheiden lassen, brauchten eine gerichtliche Erlaubnis und die ist erst im Februar gekommen. Die hatten geplant, im November zu heiraten, aber es ging halt nicht. Und dann wollten sie nicht länger warten. Das kann ich jetzt wirklich authentisch berichten, weil die Anmeldung zur Ehe im Standesamt Tübingen schon Anfang November erfolgt ist.
Okay, das heißt, ähnliche Situation wie mit der grünen Kollegin, die auch nicht länger warten konnte mit dem Video.
Man könnte sagen, sie hätten noch warten können bis nach der Wahl. Aber geplant war es schon im November. Und das, was sie gerade beschrieben hat, dass das im November dann so passiert wäre, ist wahrscheinlich gar nicht der Fall. Also von daher,
ist ja auch alles in Ordnung.
Aber die haben geheiratet, weil sie sich lieben.
Aber über dieses Video müssen wir einmal sprechen. Weil wir vorhin gerade gesagt haben, oder Boris Palmer sagte gerade, Herr von Beust, persönliches Diffamieren. War das das? Das spielt heute mehr denn je eine Rolle.
Das Video habe ich nicht als diffamierend empfunden. Das war ja, ist ja nicht gekünstelt, ist ja nicht gefaked, sondern das war
es hat so stattgefunden.
Hat so stattgefunden. Ja. Und was so stattgefunden hat, kann ja nicht irgendwie was Unfaires sein. Ja. Vielleicht waren die Argumente hinterher sehr scharf oder unfair, aber das ist auch Wahlkampf auf der anderen Seite.
Wenn Sie sowas gehabt hätten zu Ihrer Zeit, hätten Sie das benutzt?
Kann sein, ja. Würde ich nicht ausschließen.
Aber, ganz ehrlich?
Ja, vermutlich.
Ehrlich, sehr ehrlich.
Oder ich hätte jemanden gefunden, der es nutzt. Also nicht selber vermutlich, sondern man hätte es gespielt ein bisschen.
Noch
ehrlicher. Finde ich auch gar nicht so dramatisch. Das ist ja nichts irgendwie, wo jemand in der privaten Umgebung gefilmt wurde und das dann kontra Gesetz öffentlich gemacht wurde. Sondern das war die Reaktion fand ich auch gar nicht so schlimm, die er gemacht hat. Ich glaube nebenbei auch nicht, dass das Video irgendwie wahlentscheidend war. Das waren ganz andere Gründe. Sondern, wir haben das ja gesagt, die Leute wollten eine Landesvaterperson mit Erfahrung, jemanden, der auch gegen die eigene Partei ist, finden Leute gut, also gegen die eigene Partei profilieren, kommt immer gut an, der hat Bundeserfahrung und ist ein integrativer Typ. Und dagegen der arme Manuel Hagel, das habe ich mal erlebt, gegen Henning Foscherau bin ich mal angetreten, manche werden es erinnern, da war der große Henning Foscherau, und ich war der kleine Ole mit den kurzen Hosen. Und da konnte ich machen, was ich wollte, keine Chance. Und das ist relativ vergleichbar gewesen, das ist keine neue Situation. Mhm. Und die kann man auch wieder im Hagel vorwerfen, aber auch der anderen Seite nicht, dass sie einen guten Wahlkampf gemacht hat. Das gehört doch dazu. Wenn ich eins noch sagen darf, das ist ein Grundproblem aus meiner Sicht von CDU-Wahlkämpfen. Die CDU ist im Marketing und werblich ein bisschen stehen geblieben, 90er Jahren.
Deswegen habe ich vorhin gesagt, dass die Kampagne wirkte so alt, wie Hagel nie werden kann.
Heldenauer Hintergrund, am besten eine deutsche und die Landesfahne stilisiert und ein lächelnder Kandidat. Das ist nicht nur Manuel Hagel, das ist überall so. Mit einem Spruch,
neue Kraft fürs Land.
Ja, oder ein Mehr an Plus. Oder eine völlig nichtssagende Formulierung.
Sicherheit ein Mehr für alle. An Plus ist
die,
schön.
Die SPD hat mal plakatiert in Schleswig-Holstein Gerechtigkeit für alle. Das ist ähnlich. Also diese völligen inhaltslosen Dinge, die auch keiner glaubt, mit einer werblichen Attitüde, die in 90er Jahren letztes Jahrhundert ist. Das ist ja, wie soll ich sagen, liebenswert Hausbacken irgendwo und wirkt ja auch sehr aufrichtig und ehrlich. Aber werblich ist es eine ziemliche Katastrophe im Verlauf.
Ich hätte das Video, die Frage war ja, was ich gemacht hätte, ich hätte es nicht platziert vor der Wahl.
Ach Gott,
ja. Ich sage warum. Ja. Weil ich auch die These teile, dass es zum Wahlerfolg eher nicht beigetragen hat, weil es auf der CDU-Seite stark mobilisiert hat.
Gell, das glaube ich
die auch. Die CDU hat nämlich 30% in den Umfragen in den Tagen vorher nicht gehabt. Mhm. Und ich war auf einer Obstbaumwiese, ich gebe auch Baumschnittkurse im Stil meines Vaters mit 100, das sind meistens Männer, die Bäume schneiden wollen im Württembergischen. Als das rauskam, da haben alle gesagt, das ist eine Sauerei, was soll das? Also das hat auch CDU-Wähler mobilisiert, zur Urne zu gehen. Mhm. So wie es auch Leute, die vielleicht sonst links oder SPD gewählt hätten, zuerst immer den Grünen gebracht, aber beides. Und was da stärker war, kann man nicht sagen. Aber was sicher ist, und das erleben wir jetzt eine ganze Woche, dass die Verärgerung, die Wut, die Kränkung bei der Union, auf die man als Koalitionspartner angewiesen ist, weil es gar keinen anderen gibt, dass die riesig ist. Das heißt, der Preis dieses Videos in politischer Handlungsfähigkeit ist groß. Und nur deswegen, glaube ich, wäre es besser gewesen, es nicht vor der Wahl zu bringen. Mhm. Und es war eine Einzelaktion einer Bundestagsabgeordneten, die Cem Özdemir dazu auch nicht befragt hat. Und das ist das, was die CDU halt nicht glauben möchte, dass sowas bei den Grünen passieren kann, ohne dass er
zwei Tage
ist.
Bevor das Ding
war dort. Gibt's ein Foto? Ich weiß das alles.
Es gibt auch ein Video sogar davon.
Ja, natürlich.
Die treffen sich, ist ja auch in Ordnung bei einer Wahlkampfveranstaltung.
Sie glauben es vielleicht nicht, aber ich weiß, dass sie ihn einfach nicht einbezogen hat. Sie hat es als Einzelaktion aus Überzeugung gemacht.
Also so dramatisch nicht, ist ja auch alles nicht.
Kann man auch so sehen, aber für die CDU in Baden-Württemberg wird es dramatisch
interpretiert. Aber ich glaube, Herr Palmer, der Grund, warum die so gekränkt reagieren, ist nicht das Video, sondern irgendwie das Gefühl, um einen sicheren Sieg gebracht worden zu sein. Und man muss sich mal in Wahlkämpfer reinversetzen, egal wer das macht, da sind sie Monate unterwegs, bei Wind und Wetter, mit allen Leuten, mit Hoffnungen, mit Träumen, mit Illusionen, Enttäuschung, das ist eine irre Zeit. Und dann haben sie den Druck und hoffen drauf und dann wird es ganz knapp nichts. Und das ist einfach die Enttäuschung groß. Wird sich ja widerlegen. Wie der Hamburger sagt,
er
bleibt sich ernst.
Er hat ja das Ergebnis auch verbessert. Also die Kommunikation
sogar.
Am Wahlabend.
Und er hat ja auch ganz souverän reagiert, finde ich. Das waren ja mehr andere.
Exakt. Manuel Hagel hat da sehr souverän reagiert.
Also die Bundespartei
wollen wir mal kurz reinschauen, wie die reagiert haben. Das war wirklich verhärtet. Ich glaube, wir haben es vorliegen. Schau mal.
Da ist auch ein Schmutzwahlkampf geführt worden, deutlich unter der Gürtellinie.
Und es gab auch eine Schmutzkampagne gegen den Spitzenkandidaten der CDU, wie man ihn in der weiteren politischen Mitte jedenfalls noch selten gesehen hat.
Schmutzkampagne. Kampagne aus dem Kreis der Grünen. Die CDU ist eine bürgerliche Partei und damit sind wir eine anständige Partei. Wir kämpfen entschlossen um den Sieg bei Wahlen, aber wir tun das mit Anstand und nicht andersherum.
Mhm. Es gab keine Schmutzkampagne.
Ich meine, das Interessante ist, dass in dem Maße, in dem der Wahlkampf personalisiert wird oder die Bedeutung der Person ins Zentrum rückt und man das Gefühl hat, das wird wahlentscheidend sein, ob der Hagel oder der Özdemir die größeren Sympathien für sich mobilisieren, dann wird natürlich auch versucht werden, den am Zeug zu flicken. Das ist eine normale Begleiterscheinung. Dort, wo es eher um ideologische oder programmatische Formierungen geht, versucht man dann eher über eine ausgeprägte Programmatik, deren Kickpunkte herauszufinden und sagen, wo die ins Gegenteil umschlägt und derlei mehr. Das sind dann die genuin politischen Debatten. Und in dem Maße, in dem Personen eine zunehmende Bedeutung haben, wird das gespielt. Und zwar erstens das Video, aber zweitens dann die heftige Bezeichnung, die wir eben gerade gesehen haben, das ist eine Schmutzkampagne. Dabei war es ja eigentlich nicht viel anderes, wie Sie gesagt haben, als die Wiederholung eines Videos, das mal gedreht worden ist und das längst in Vergessenheit geraten ist und eigentlich auch sowas Furchtbares über Hagel gar nicht ausgesagt hat, sondern halt so eine Situation,
also wenn ich mal ein Beispiel nenne, was ich selber mal erlebt habe in einem Wahlkampf, wo ich Spitzenkandidat war. Da hat der SPD-Kandidat oder die SPD gesagt, da ging es um Kita und Schulen. Na ja, Herr von Beuys kann das ja noch nicht beurteilen. Der hat ja, wie wir wissen, keine Kinder. Und der Gegenkandidat hat sich dann mit einem so einem Bobbycar, so einem Kinderspielzeug auf dem Plakat abbilden lassen, um zu zeigen, der hat aus Erfahrung Kinder und ich, man weiß dann, der hat keine Kinder. Hätte ich mich auch riesig empören können, aber komm, leck mich, Entschuldigung, ja. So what? Hat auch keiner weiter ernst genommen, hätte ich auch gesagt, Schmutzkampagne und so weiter, das gehört zum Wahlkampf dazu. Also wie heißt das so schön, wer in die Küche geht, darf vor Hitze keine Angst haben. Das
ist wenn du den Gürtel hier trägst, ist alles unter der Gürtellinie.
Ja, und es ist auch, Frau Münstermann, es ist auch ein bisschen ein Wohlfeil. Also wenn Friedrich Merz sagt, ich habe das gerade noch im Kopf, wir sind eine anständige Partei, ich meine, das, was 2 Jahre gelaufen ist an Kampagne gegen den Satan mit der Wärmepumpe, Robert Habeck. Ja,
also ich glaube, Friedrich Merz war auch unter dem Eindruck eines schon sicher geglaubten Wahlsiegs und 10 Ministerpräsidenten in diesem Jahr und hat dann am Montag auch dazu gegriffen. Ich finde es auch, ich finde es letztlich jetzt albern. Also es gibt fast einen Gleichstand an Mandaten im Stuttgarter Landtag. Das ist ein Problem für jeden, der jetzt verhandeln muss, völlig klar. Das ist ein Erfolg für die CDU. Sie haben sich verbessert. Wir stellen jetzt nicht den Ministerpräsidenten, der ist total jung, der Manuel Hagel. Wenn der es klug anstellt, kann er dem Cem Özdemir ganz viel abbringen und dann ist gut jetzt. Aber das merkt, daran sieht man, und das meine ich ja auch mit Blick auf Rheinland-Pfalz, dass es auch für Friedrich Merz um ganz viel geht. Weil wir reden jetzt nicht von der Wahl in Sachsen-Anhalt, wo schon eingepreist ist, das wird knapp mit der AfD, sondern wir reden davon, dass die CDU noch Wahlen gewinnen kann, überzeugend gewinnen kann. Landesvater sein, das hat auch was mit der Kern-DNA der CDU zu tun, würde ich sagen. Und da punktet er mit seiner Regierungskoalition gerade nicht und die Landesverbände schwächeln auch. Und das ist am Ende auch ein Problem für seinen Rückhalt in der Partei. Und das kann interessant werden für seine Kanzlerschaft, die ist noch ganz jung, 10 Monate. Das kann interessant werden für wer kommt nach ihm in der CDU. Hendrik Wüst, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, schickt sich an, ein gutes Landtagswahlergebnis im nächsten Jahr zu bekommen, laut Umfragen. Das ist eine Gemengelage und ich glaube, das hat den sauertöpfischen Blick und diese Schmutzkampagne und wir sind doch anständig erklärt.
Welche Rolle spielt dabei, weil wir heute auch ein bisschen über Sprache sprechen, ja, Floskel da hinten, jetzt gilt der Richtige für Rheinland-Pfalz und so weiter, was ist mehr Plus vom Mehr und so. Welche Rolle spielt das, die Ansprache, die offensichtlich, Herr Münkler, nicht mehr funktioniert, wenn man mitkriegt, dass die selbsterklärte Arbeiterpartei SPD keine Arbeiter mehr hat, die sie wählt oder wählen? Ähnlich bei der Linkspartei, die sich auch sozusagen als Vertreter der Arbeiter aufspielen, aber gerieren.
Kann, ist, dass und es Parteien, funktioniert nicht mehr. Die sich schon auf der Zielgerade wähnen, und zwar vorne, dass die versuchen, nichts falsch zu machen. Und sehr zurückhaltend sind mit pointierten Äußerungen. Pointierte Äußerungen sind für die einen wunderbar und für die anderen haben sie eher eine abschreckende Funktion, nicht? Der Richtige für Rheinland-Pfalz, na gut, das ist eigentlich eine Aussage, die gar nichts sagt. Und bei dem anderen, jetzt gilt's, sagt genauso wenig, nicht? Das sozusagen, die beiden sind im Prinzip personifizierte Angst mit den Sprüchen, die unterstehen.
Ja, genau.
Und das hat etwas zu tun, was sehr viel grundsätzlicher ist als das, was wir bislang besprochen haben, nämlich eine fundamentale Krise des Parteiensystems, in die wir hineingegangen sind. Wir haben bislang sozusagen das aufregendste Ergebnis in Baden-Württemberg, nämlich das Verschwinden der FDP in ihrem eigentlichen Stammland, nicht besprochen. Und wenn man sich überlegt, welche Funktion die FDP mal in der Geschichte der Bundesrepublik bis zum ersten Kabinett Schröder-Fischer gehabt hat, nämlich dass alle Koalitionswechsel Ergebnis eines geänderten Koalitionsverhaltens der FDP gewesen sind. Nicht so, dass man fast sagen konnte, naja, der FDP konnte es ja gleich sein, wer unter ihr Kanzler gewesen ist, nicht, um das etwas zu übertreiben. Und auf einmal sind sie nicht mehr da. Und wir haben ein völlig anderes Parteiensystem. Und die kommen nicht wieder. Und die Volksparteien schwächeln auf der ganzen Linie.
Ich meine, wir leben in Deutschland. Ganz kurz, Herr Mückler, der Blick auf diesen Balken da. Ne? Die SPD ist jetzt, Sie reden von der FDP.
Ja.
Die SPD ist ganz kurz davor.
Ist völlig richtig. Nur wahrscheinlich haben diejenigen, die noch SPD wählen wollten, in der Situation zu denen gehört, die gesagt haben, wir wählen aber den Cem, weil das für uns die bessere Lösung ist. Die kommt unseren Vorstellungen näher. Und oft sind ja bei solchen Wahlen nicht unbedingt die Ergebnisse, die dann in den Balken dastehen, sondern die Wählerwanderungen. Das Spannendere und Interessantere. Und das also von den wenigen SPD-Wählern dann doch noch mal relativ viele zu den Grünen gegangen sind und auch relativ viele zur AfD. Das zeigt das Problem, dass die Sozialdemokraten nicht mehr in der Lage sind, ja, die Vorstellung, die sie mal stark gemacht hat, nämlich nicht an einzelne Gerechtigkeit zu adressieren, sondern die Idee zu vertreten, dass die untere Hälfte der Gesellschaft in einem kollektiven Aufstieg nach oben kommt. So, da muss man gar nicht so viel an die Einzelnen sagen, sondern solange das gewirkt hat, war man in der Lage, in die Nähe von 45 und mehr Prozent zu kommen. Das ist vorbei. Nicht? Und das, glaube ich, sind so fundamentale Veränderungen im Sinne einer Fragmentierung, die halt durch entweder starke Ideologisierung oder starke Personalisierung konterkariert wird, die aber bleibt. Und das ist kein deutsches Phänomen. Ja?
Ja.
Das begann in Italien mit der Krise des Parteiensystems, dem Aufstieg von Berlusconi. Wir können das vor allen Dingen in Ost-Mitteleuropa beobachten. Und das ist jetzt auch bei uns in Deutschland angekommen, vermutlich eigentlich fast als letztem innerhalb Europas.
Herr von Beuys. Darf ich noch mal einen Punkt sagen? Ihre Anfangsthese, dass es ein Phänomen heute so sei,
ja.
Das teile ich nicht. Wenn Sie sich mal Wahlkämpfe in Ruhe angucken, bis ins letzte Jahrhundert rein. Also ich erinnere noch Willy Brandt, wer morgen sicher leben will, muss heute für Reformen kämpfen. Oder die CDU, wir bauen den Fortschritt auf Stabilität. Das ist das Gleiche. Also das ist mehr an dem Mangel der Fähigkeit politischer Kommunikation, die da eine Rolle spielt.
Aber,
und nicht der Phraseologie.
Aber Herr von Beuys, was darin eine Rolle spielte, waren sozusagen die Leitbegriffe Fortschritt und Stabilität. Und die einen sagen mehr stärker Fortschritt, weil sie gewissermaßen die Bewegung des kollektiven Aufstiegs der unteren Mitte im Auge haben. Und die anderen sagen stärker Stabilität, weil sie sagen, ihr habt mehr zu verlieren.
Aber wo Herr Münkler noch recht hat, ist die Sprache. Wenn man sich so einen Trump zum Beispiel anschaut, also man kann ihm ja viel vorwerfen, aber nicht, dass er verklausuliert, in Floskeln phrasenhaft redet. Der sagt exakt das, was ihm gerade durch den Kopf geht. Genau, Sie sagen, deswegen wird er gewählt. Ja. Wollen wir mal anschauen, weil Sie dieses sehr unterhaltsame Buch gemacht haben, so ein paar Floskeln. Nur mal so, einfach was so üblich ist mittlerweile in der Politik. So redet Politik heute. Wir schauen mal kurz rein.
2026 wird das Jahr, wie ich immer sage, des Anpackens.
Dass wir jetzt anpacken.
Anpacken ist jetzt das Gebot der Stunde.
Wenn wir es jetzt anpacken, dann wird es nach dem 8. März gut werden.
Ich glaube, das ist ein historisches Zeitfenster, was wir in diesen Tagen und Monaten erleben.
Sehr kurzes Zeitfenster.
Das Zeitfenster.
Die nächsten Jahre sind unser Reformfenster. Und es steht nicht ewig offen.
Bei all den Fragen, die unser Land gerade bewegen, ich uns dringend rate, dass wir nicht im Status quo verharren. Der Status quo ist unser Gegner.
Status quo ist unser Gegner.
Deswegen ist der Status quo unser Gegner.
Nicht umsonst hat Ludwig Erhard schon gesagt, es ist entscheidend, ob das Glas halb voll oder halb leer ist.
Ich würde sogar sagen, es ist dreiviertel voll.
Es ist das, was Sie meinen, Herr von Beuys?
Ja.
Ich meine,
es sind teilweise Worte, zum Beispiel das Wort Zeitfenster. Ich kann auch sagen Zeitraum. Also es ist ein völliges Kunstwort, was aber irgendwie so ein bisschen klingt, als sei eine irgendeine Strategie dahinter. Und so gibt es unglaublich viele Worte. Ein paar haben Sie ja ausgewählt. Also
Chefsache ist auch schon schön.
Chefsache ist so ein Wort, wenn Sie ein Problem haben, was langsam größer wird, die Öffentlichkeit drängt, es muss was passieren. Sie haben aber gar keine Lösung im Moment in der Hand oder parat, bekommt meistens die Forderung, das muss jetzt Chefsache werden. Mhm. Und der Chef sagt dann, ja, ich mache das für Chefsache. Passieren tut es meist überhaupt nichts, weil er gar nicht alleine entscheiden kann.
Chefsache.
Sondern das müssen Mittel bewilligt werden, das muss durch Ausschüsse, Gremien und so weiter. Nur der Effekt ist, indem gesagt wird, es ist Chefsache, wird der Eindruck erweckt, das Problem ist gelöst. Mhm. Nächstes Thema. Man gewinnt Zeit damit. Mhm. Und so gibt es eine Reihe von Dingen. Also ein Wort, das mich zum Beispiel unglaublich immer nervt, wenn etwas Schreckliches passiert, das Wort, ich bin ein Stück weit betroffen. Mhm. Warum ist jemand nicht traurig? Oder ich fühle mit jemandem. Oder ich kann mich reinversetzen.
Ein Stück weit.
Oder warum
nicht
Stück,
ganz?
Ja, und allein nur ein Stück weit. Man muss ein bisschen. Aber es ist ein Stück weit betroffen.
Aber und, ja? Ich glaube, also ich erlebe das jeden Tag. Dass, also Sie sprechen mir ja die Baggerrollen, die Rundentische, Prävention, Resilienz ist jetzt gerade das, womit
beliebt,
man so viele sagt. Aus meiner Sicht, Politik lange begleitend, ist es immer eine Unsicherheit, die dahinter steckt. Und die Angst, und da sind wir bei Ihnen vielleicht auch und bei Ihnen und bei Ihnen, einfach mal die Wahrheit oder das, was demjenigen wirklich auf dem Herzen liegt, geradeaus zu sagen.
Das ist das, was
auch
Herr
aus der
Dunkler
Angst
sagt,
heraus, ne? Dass alle danach über ihn oder sie herfallen. Ja. Das hat sich in Zeiten von sozialen Medien noch verstärkt. Ja. Angela Merkel hat immer sehr wenig gesagt. Die hat auch ganz viele Floskeln geprägt. Aber sie ist dann auch oft einfach abgetreten und hat sich gar nicht mehr der Diskussion auch mit Journalisten gestellt, sondern sie hat eine PK gemacht, eine Pressekonferenz, 10 Minuten und ging. In der Zeit aber hat sie dann geantwortet. Mhm. So. Mittlerweile haben wir stundenlange Podcasts, die ich sehr schätze. Wir haben ganz lange Pressekonferenzen. Und man denkt sich immer irgendwann, ihr redet euch so in Floskeln rein oder um Kopf und Kragen. Diese Mitte, dass man mal ehrlich sagt, das ist jetzt auch mein Gefühl. Also Lars Klingbeil hätte auch an dem Abend der Baden-Württemberg-Wahl sagen können, das ist so beschissen, dass ich gar nicht weiß, ob ich eigentlich weitermachen will oder nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es lohnt sich zu kämpfen. Vielleicht wäre das besser gewesen.
Darf ich nur mal eins dazu sagen? Ja. Also man sieht das zwei Ursachen. Die eine, dass die beide richtig gesagt haben, ist Unsicherheit. Ich mache zumindest nichts falsch, wenn ich die Floskeln wähle und setze mich nicht am Shitstorm oder wie man es immer aus. Das eine. Das zweite ist aber auch, dass politische Prozesse oft sehr lange dauern und die Probleme groß sind. Und mit einer übertriebenen Wortwahl ich den Eindruck entwickle, da passiert was. Also
Wumms,
ich mache einen
Doppelwumms,
brutalstmögliche Aufklärung
Bazooka.
Ohne ansehende Personen. Ich mache ein 10-Punkte-Programm, ein Maßnahmenbündel. Diese ganzen Worte, die Aktionismus und Tat vortäuschen. In Wirklichkeit dauert aber, wenn die Tat überhaupt kommt, der Prozess sehr lange. Das Problem ist aber da. Und bei den Leuten erwecke ich den Eindruck, jetzt passiert sofort was, was aber nicht der Fall ist, was aber im Effekt nachher Enttäuschung auslöst und dann zum Protestwahlverhalten führt.
Chefsache ist wirklich, Kollegen haben sich große Mühe gemacht, wobei so lange muss man da gar nicht suchen, aber so ganz besondere Perlen haben wir gefunden zum Thema Chefsache. Schauen Sie mal, was schon alles Chefsache war. Bitte schön.
Der Bundeskanzler muss die Migrationskrise endlich zur Chefsache machen.
Deswegen fordern wir stellvertretend für alle Menschen, die draußen an diesem System gerade verzweifeln, vom Bundeskanzler Kanzler Scholz, dass Kitas endlich Chefsache werden müssen.
Von Chefsache keine Spur und das Allerschlimmste, Mercosur.
Damit sich da was tut. Ich habe das zur Chefsache erklärt, das ist Supersache.
Das ist Chefsache, das muss man akzeptieren. Das ist wie im Fußball, der Nationaltrainer stellt die Mannschaft auf und nicht andere.
Wir kennen Anträge, was sie alles Mögliche zur Chefsache machen wollen. Demnächst kommt der Antrag, Chefsache zur Chefsache machen. Das kann ja nicht zielführend sein.
Guter Mann, müssen wir uns merken. Sie sagen, Herr Münkler, es ist die Feigheit der Politik, der Wirklichkeit ins Auge zu schauen.
Ja. Ja. Ich meine, das ist auch das, was viele Leute merken, dass diese Floskeln eigentlich Verdeckungsbegriffe sind, dass Politiker davor Angst haben, das zu benennen, was die Herausforderung ist. Ab und zu tun sie das mal, aber eher kursorisch. Indem sie sozusagen aus der Oppositionsrolle Reformbedarf anmahnen, den die Regierung nicht durchsetzt. Vermutlich ist das auf der kommunalen Ebene, Herr Palmer, anders, weil da gewissermaßen der Bürgermeister, der Oberbürgermeister gezwungen ist, alles zur permanent, Chefsache zu machen. Permanent der Chef zu sein. Ja, doch. Die Probleme auch zu beschreiben, so dass sie die Leute überzeugen, ja, genau so ähnlich sehe ich das auch. Um gewissermaßen dieses Gefühl aufzubringen, das ist mein Mann, weil der die Probleme sieht und beschreibt und das die Voraussetzung dafür ist, dass was passiert. Nicht? Weil auf der kommunalen Ebene hat man ja einen sehr viel genaueren Blick auf Beschreibung des Problems, Bearbeitung des Problems, Problem gelöst oder nicht gelöst. Nicht? Das ist auf der Ebene, je höher man kommt, nicht dramatisch bei der Europäischen Union, aber schon auch auf der nationalen Ebene anders. Und da treten gewissermaßen Worte an die Stelle von Handeln. Ja, selbst das Wort, wir müssen die Sache anpacken, ja, gewissermaßen. Das Anpacken findet nicht statt, aber das Wort ist gleichsam der Stellvertreter des Nichtstattfindens. Das ist so. Ab und zu glaube ich, das war jetzt bei dem Zusammenschnitt sehr schön, die haben alle denselben Sprachtherapeuten, egal bei welcher Partei sie sind. Ja, ja. Und die kriegen das dann gesagt, ihr müsst das sagen, ihr müsst das sagen oder so. Eine Zeit lang war ja mal der Begriff in der Tat.
Ja.
Politikersprech, in der Tat, sollte Tages, sozusagen mit dem Mund komme ich zur Tat darstellen. Ja, das verschärft letzten Endes die Krise des Parteiensystems, weil natürlich ganz viele Leute das Gefühl haben, die reden nur herum um die Sache und das fördert dann den Weg zu, sagen wir mal, rechtspopulistischen, linkspopulistischen Parteien, ja, auch. Ich fand auch vorhin, als Sie gesagt haben, die Linke habe allgemeine Floskeln gebraucht. Ja, nee, die haben eigentlich einen sehr geschickten Wahlkampf mit zuspitzenden Begriffen geführt, der Bundestagswahlkampf, nicht? Aber das weiß ich. Wenn jedes Wasser bis zum Halse steht, dann fährt der Besitzer mit seinem Boot davon oder sonst irgendwas.
Die Bilder,
also ja, das sehr ist geschickte wahr. Sprachspiele, die da eine Rolle
aber gespielt haben. Darf ich Sie mal fragen, jetzt wirklich in Klammern, aber es würde mich sehr interessieren, gestern hatten wir das Thema hier, weil es bei der Linkspartei gerade das Thema rund um Antisemitismus gibt.
Ja.
Mit dem Begriff Antisemitismus geht da keiner nach vorne. Das ist auch die Angst, das klar zu benennen. Warum ist das so?
Ja, weil wenn Sie Ines sagen würden,
war gestern hier
bestimmte Positionen,
das Wort Antisemitismus kam mir nicht über die Lippen.
Ja, antisemitische Konnotationen haben, um es vorsichtig auszudrücken, dann würden Sie ja die Grundlage Ihrer Kritik an Israel als Staat, agieren in Gaza, agieren im Westjordanland, in Frage stellen. Nicht? Antisemitismus muss unbedingt vermieden werden, um zu sagen, wir sind aber antiimperial, antikolonial und derlei mehr, was die Leitideen sind. Ja. Nicht? Also werden Sie sich hüten, dieses Wort in den Mund zu nehmen, denn sobald Sie es in den Mund genommen haben, hängt es an Ihnen. Und Sie haben die vielleicht von mir aus magische Vorstellung, wenn Sie das Wort vermeiden, dann vermeiden Sie auch, dass darüber gesprochen wird, dass Sie im Prinzip von der Sache her teilweise so argumentieren.
Naja, aber wenn man sich dieses Video des Niedersächsischen Landesverbandes anschaut, der jetzt stolz darauf ist, der erste antizionistische Landesverband zu sein.
Das ist nicht DDR-Deutsch, mit Verlaub, nicht?
Also, genau.
Tradition bei denen,
Honeckers Vorstellung. Ja. Über die Juden, nicht? Und da muss ich mir den Amis gut stellen, weil dort die Juden so eine Rolle spielen. Und er kommt bei den Amis nur rein, wenn er mit Israel eine etwas freundlichere Politik macht. Ja. Also Vorstellungen, die gewissermaßen so etwas wie ein umgedrehter NS sind.
Ich kenne es natürlich von der anderen Seite. Ich habe ja auch so meine Erfahrungen mit Sprache gemacht. Mhm. Und mir wird immer vorgehalten, dass ich über die Stränge schlage, entgleise, sind jetzt Zuschreibungen von Journalisten häufig. Ich habe letzte Woche über mich gelesen in der Taz als Begründung, warum Özdemir mich auf keinen Fall zum Minister machen dürfe. Ich sei ein Menschenfeind, ein Rassist und ein Holocaust-Verharmloser.
Wieso das? Mhm.
Weil ich Sätze gesagt habe, die, wenn man aus dem Kontext reißt, ein Zerrbild erlauben, das am Ende zu diesem Urteil führt. Und das ist natürlich auch Teil der Wirklichkeit, dass es nicht so stark belohnt wird, wenn man sich dieser Floskelhaftigkeit und dem Absichern in alle Richtungen entzieht. Sondern es gibt dann auch sehr, sehr viel harte Kritik. Mhm. Und viele wollen die auch nicht aushalten. Das ist nämlich tatsächlich nicht schön. Im Shitstorm sein eine Woche ist nicht schön, ist keine schöne Erfahrung. Kann ich auch mit Manuel Hagel mitfühlen, dass der wahrscheinlich seelisch harte Tage hatte. Und sich dem nicht aussetzen zu wollen, finde ich menschlich nachvollziehbar. Das heißt, wenn wir das ändern wollen, dann braucht's von beiden Seiten der Veränderung. Da muss es die Selbsterkenntnis geben, dass man sich mit dem Politikersprech von den Bürgern entfernt. Weil die Bürger sagen, ich verstehe gar nicht, was die mir sagen wollen. Und die wollen ja oft auch gar nichts sagen, damit sie nicht festgenagelt werden können. Aber andererseits vielleicht auch wieder mehr Akzeptanz und mehr Duldsamkeit gegenüber klarer Sprache. Die merke ich nämlich auch nicht mehr in unserer Gesellschaft.
Das Beispiel Donald Trump ist ja interessant. Sie haben gesagt, er hat, weil er so redet, wie er redet, eine Wahlen gewonnen. Aber weil er so redet, wie er redet und dann so handelt, wie er redet, steht die Welt vor großen Problemen. Also dieses ganz Erratische. Und ich habe Journalisten vor mir im Flugzeug und erkläre irgendwie zwei Ländern den Krieg. Das kann es nicht sein. Also das ist natürlich, das hat aber mit Floskeln nichts zu tun, sondern mit einem gewissen Wahnwitz. Ich glaube, die Mischung zwischen, ich rede nicht in Floskeln, also wir haben uns neulich mit Journalistenkollegen, man spricht ja viel mit Diplomaten und haben uns dann mal gefragt, ob die eigentlich dem Kanzler auch so wie uns versuchen, irgendwas darzulegen, dann braucht Friedrich Merz viel Zeit, weil man irgendwann sagen muss, also das mit dem Weißen Hausbesuch in Washington, lieber Herr Bundeskanzler, wird ganz schwierig für dich. Und das kann man sehr klar äußern. Und da brauchst du jetzt nicht 14 schöne Runden. Aber diese Erwartung, dass man klar auch das sagt, was man empathisch ist, dass man sagt, was man selbst empfindet, dass man sagt, was man vorhat, dass man auch dieser Reformbegriff, das ist für mich die größte Floskel dieser Regierung bislang. Was ist denn eine Reform? Wo, warum, für wie viele? Also es ist, man kann das Herbst der Reform, wir brauchen jetzt ein Reformzeitfenster. Das stößt Leute ab. Und das stößt mich auch beim Schreiben ab, weil ich gar nicht, man sucht immer synonym Reform. Findet man auch mit KI, es gibt es nicht. Also was meint ihr wirklich?
Aber wie haben Sie kommentiert, als der Kanzler gesagt hat, wir haben da ein Problem im Stadtbild? Das war eine Aussage, die meisten Menschen durchaus verstanden haben.
Ja.
Wahrscheinlich haben Sie gesagt, das geht gar nicht, oder?
Nee, können Sie nachlesen. Ich habe gesagt,
weiß es nicht.
Ich fand, das war sehr ehrlich.
Ja.
In der ersten Äußerung, die ist ja erstmal auch gar niemandem aufgestoßen. Genau. Die zweite Äußerung im Konrad-Adenauer-Haus stehend und das in so eine Dunkelkammer, also Stadtbild und ich habe auch Töchter und das fand ich problematisch. Mit dem Stadtbild, was er gemeint hat, nämlich, dass es irgendwie um jeden Hauptbahnhof in diesem Land grauenhaft aussieht, das war ehrlich und dafür stimmt, haben
aber
Sie recht,
war das
hat er
für eine
viel
Debatte?
Auf die...
Voll frontal, wochenlanges Cornering, immer weiter, bis
aber
er noch
glaub,
einen Fehler macht.
In der eigenen Partei hat ihm nicht geschadet.
Das ist interessant.
Geschadet.
Er
hätte nur mal dabei bleiben sollen.
Den
und
normaler, ehrlich gesagt.
Auch meine Erfahrung, es gibt jetzt sogar Umfragedaten dazu. Ich werde jahrelang als Rassist und sonst was abgestempelt. Und bei den Befragungen kommt raus in Baden-Württemberg, ist die Zustimmung zu mir viel, viel größer als zum Beispiel zu Hagel in der Region von Kretschmann, weil ich es durchgehalten habe. Aber das ist anstrengend, ganz ehrlich. Dann müssen wir halt aufhören, Leute wegen einzelner Sätze zu schlachten.
Darf ich noch mal eins zu Trump sagen?
Ja.
Das ist schon, was Sie haben. Also ich teile Ihre Wertung, dass es das nicht sein kann. Nur es ist es ja leider. Und warum ist es so?
Das ist ein guter Punkt.
Weil ich glaube, dass in Amerika ist es ja nicht anders als hier. Diese Allgemeinplätze und diese unverständliche Sprache, es jemanden einfach macht, der, sagen wir, einfach Dinge so raushaut. Und das Problem ist ja, ich habe mich oft gefragt, wie kann jemand gewählt werden, wo doch alle wissen, der lügt andauernd. Das ist ja nicht so, dass das eine große intellektuelle Erkenntnis ist. Ja. Und ich glaube, der Grund liegt davon, die Leute wissen so zum großen Teil, dass er lügt. Aber der lügt aus ihrer Sicht ehrlich, weil es so klar ist, dass er lügt. Die gehen davon aus, die Politiker lügen ohnehin alle. Ja. Aber dem merkt man immerhin an, dass er lügt. Darum ist es gar nicht so schlimm. Das ist zwar gruselig, dass es die Analyse vieler Menschen ist, aber die Erwartungshaltung ist so. Und das führt im Reflex dazu, dass sie sagen, jetzt wählen wir mal den, der schön was raushaut. Wir sind vielleicht gar nicht seiner Meinung, aber immerhin haut was raus.
Das ist das eine. Aber das andere ist ja auch dann die Taten, die Konsequenz, die daraus folgt. Und wenn man sich mal, vielleicht schauen wir uns das noch mal kurz an, die Tatenlosigkeit sozusagen auf der anderen Seite, wenn wir nach Baden-Württemberg schauen, wenn wir nach Rheinland-Pfalz, wenn wir das ganze Land uns anschauen, Arbeitskosten runter, Steuerreform. Ich meine, das sind doch die Dinge, über die wir wirklich nicht mehr reden müssen, sondern die müssen wir endlich tun. Aber schauen Sie sich mal an, wie darüber geredet wird und wie lange schon.
Es ist zum Zweiten die Frage, tatsächlich eine Steuerreform zu machen, die weder neue Haushaltslöcher reißt oder das durch Mehrwertsteuererhöhungen bezahlt.
Und wir werden die Kfz-Steuer reformieren, um Anreize für die Automobilkonjunktur zu schaffen. Das steht jetzt an, Genossinnen und Genossen.
Das ist der Grund, warum wir unser Steuersystem spürbar vereinfachen wollen.
Deshalb steht die FDP für diese Steuerreform, für eine Steuerentlastung. Wir kämpfen dafür.
Mit diesen Eckpunkten, meine Damen und Herren, legen wir den Entwurf für die erste echte Steuerreform seit 2002 vor.
Wir bringen eine Steuerreform auf den Weg, die auch die Familien in diesem Lande wieder entlastet und die die Fleißigen in unserem Lande belohnt, meine Damen und Herren.
So. Aber an dem Punkt kommen wir nie, dass wir es dann tun, Herr Münkler. Warum ist das so? Ich nehme das jedem Einzelnen ab. Die haben ja beste Absichten. Das wollen die ja wirklich in der Sekunde. Aber es kommt dann nicht dazu. Ist das was Systemisches?
Naja, wenn wir nochmal sozusagen die frühe Bundesrepublik angucken, könnte man sagen, eine große Volkspartei und die FDP. Und da ließ sich relativ viel Handlungsfähigkeit aufbauen. In dem Maße, in dem das nicht mehr funktioniert, und sagen wir mal, große Koalitionen, die inzwischen gar keine großen Koalitionen mehr sind, da verstehen beide Seiten unter Steuerreform sehr Unterschiedliches. Und dann wird überlegt, wie man im Prinzip die Klientel beider Parteien angemessen bedienen kann. Denn das kommt ja sozusagen bei jedem, was der Einzelne sagt, entsprechend rüber, adressiert an die eigentliche Klientel der Partei. Und dann stellt sich heraus, man hat aber nicht mehr das Geld, sozusagen den Aufwuchs der Steuereinnahmen, um alle bedienen zu können. Man müsste also einschneiden, verändern, tiefgreifend verändern. Und dann wird klar, dass sie sich wechselseitig blockieren. Also die CDU wird sicherlich bestimmte Vorstellungen, die Sozialdemokraten im Hinblick auf Besteuerung derer mit den breiten Schultern, das ist ja auch so eine Formulierung, blockieren und umgekehrt wird die CDU nicht bereit sein, weiteren Ausbau der Umverteilungsstrukturen, sprich des Sozialstaates, mitzutragen. Da aber die Erwartungen da sind, wird gewissermaßen sprechen über zur Ersatzhandlung für Tun von. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden und in der natürlich Parteien wie die AfD als die Dagegenpartei profitiert davon. Und deswegen ist das eine eigentlich ziemlich deprimierende Situation.
Ja, was ja auch auffällt, Frau Münzermann, ist sozusagen der Verweis, der mittlerweile immer öfter kommt, auf ja anstehende Wahlen, Landtagswahlen meistens. So nach dem Motto, können wir nicht machen, weil dann verschrecken wir nur die Leute. Nur ich denke dann immer, das gab es doch früher auch. Es gab doch früher auch Wahlen und man hat dann einfach trotzdem gemacht. Also war da mehr Mut oder müssen wir jetzt nach Sonntag, spätestens am Montag Wunden lecken, wer auch immer, und am Dienstag geht's los mit den knüppelharten Reformen?
Also das ist das, was in Berlin angekündigt wird.
Ist das
war
so?
Von beiden Seiten, ja. Sowohl von der Union als auch von der SPD, ganz klar. Egal, ich gebe das jetzt mal wieder, allein meine Zweifel habe ich daran, aber egal, wie es ausgeht, wer gewinnt, ab Montag sozusagen treten Kanzler, Vizekanzler, Koalitionsausschuss plus CSU sozusagen in einen, sage ich selbst, Reformprozess ein, so dass man und natürlich, das ist jetzt nicht nur lustig, weil es braucht einen Haushalt 27.
Das Wort ist lustig.
Genau. Ja, also ich meinte das.
Wir sind wieder bei den Phrasen.
Genau. Ja. Es braucht einen Haushalt 27. Es gibt kein Geld mehr in den Sozialkassen. Das ist in dem Fall keine Formel, sondern das ist so. Also es braucht tatsächlich einfach etwas, was Geld spart, wie man das auch immer zustande bringt.
Und Sie sagen,
das ist das, was uns angekündigt wird in Berlin. Da wird es jetzt rund um Ostern bis Zeitfenster Ende April, Anfang Mai Entscheidungen geben. Allein mir fehlt der Glaube, denn aus meiner Sicht wird entweder die CDU, die Union oder die SPD am Sonntagabend um 18.10 Uhr ein parteiinternes Problem haben, und zwar mit der eigenen Klientel, aber vor allem auch mit den eigenen Funktionären. Und das wiederum ist etwas, Das haben Sie gesagt. Früher gab es Mehrheiten. Man musste immer Mehrheiten suchen, aber es gab das größere Grundvertrauen. Die CDU ist getrieben von der AfD. Die haben, die sind schon auch in einer Art und Weise panisch. Im Kanzleramt ist man auch nicht so ganz ruhig. Ja, und bei der SPD geht es ja darum, halten die noch ruhig bei den vielen Wahlniederlagen? Oder aber hat es Herr Schweizer in Rheinland-Pfalz noch mal geschafft, sozusagen eine gewisse Zeit der Parteispitze Erleichterung zu verschaffen?
Ja, nur hypothetisch, ne? Ohne jetzt in irgendeiner Form die Wahl beeinflussen zu wollen. Aber angenommen, das geht für Alexander Schweizer nicht gut. Was passiert denn in der SPD?
Ich glaube, dass am Wahlabend jetzt nichts passiert. Da wird keiner seinen Rücktritt erklären. Aber die, die jetzt ruhig halten und aber gerne mit Journalisten reden wollen, mit Blick auf den Sonntag, aber sagen, ich sag jetzt doch erstmal nichts, die werden sich dann äußern. Und das wird für Lars Klingbeil, der für mich schon der starke Mann der Partei ist, Bärbel Baas ist auch mit an der Spitze, aber zum einen hat die schon abgewinkt, dass sie nichts weiter werden möchte. Sie hat gesagt, ich werde keine Kanzlerkandidatin sein. Und irgendwie hat sie die ist sie nicht so die Projektionsfläche wie der Vizekanzler, dem das ja auch übel genommen wird, dass er sich da die Macht sozusagen genommen hat. Aber am Ende ist er der Einzige aus meiner Sicht, der in der SPD noch genug Macht hat, die SPD in dieser Regierung auch zu führen. Boris Pistorius, der sehr, sehr beliebte Verteidigungsminister, hat sich aber auch irgendwie rausgenommen. Und für Lars Klingbeil wird es um alles gehen, wenn Alexander Schweizer die Wahl nicht
Und für Merz wird es auch ungemütlich, wenn Gordon Schnieder das verliert.
Also wenn Gordon Schnieder das nicht wird, kann Friedrich Merz, und das wird auch Herr Schnieder an dem Abend sofort tun, darauf verweisen, dass man dann wahrscheinlich in eine Regierungsbeteiligung gewonnen hat. Denn noch regiert in Mainz eine Ampel. Mhm. Aus meiner Sicht wird die FDP es sehr schwer haben, in den Landtag zu kommen. Dann ist die Partei endgültig zunächst mal zumindest nicht mehr präsent. Und Friedrich Merz würde aber, und der hat auch parteiintern Themen, wenn es jetzt auch nicht klappt in Mainz, dann kriegt auch der Kanzler ein Problem. Denn die Partei wirft ihm vor, nicht umzusetzen, das, was er im Wahlkampf versprochen hat. Und da gibt es an der Basis, also wenn man so in die Kreisverbände geht, so ein Unbill gegenüber dem eigenen Kanzler, der es nicht schafft, bisher die Wirtschaft zum Laufen zu bringen, so die Sicht von vielen. Das wird für ihn auch schwer.
Die CDU ist strukturell eher führungstreu. Es sei denn, sie haben eine Person.
Das ist auch eine sehr schöne Formulierung. Ja. Die CDU ist strukturell eher führungstreu. Das mag ich. Ja. Das ist vielleicht die schönste Floskel des Abends.
Ja, vielen Dank. Also gut, die CDU ist führungstreu und bestraft ihren Vorsitzenden oder die Vorsitzende nur dann, wenn sie einen ernsthaften Kristallisationspunkt als Gegner haben. So abstrakte Abstrafung.
Sonst wird's Chefsache, ja.
Chefsache. Nee, abstrakt ist vielleicht gemeckert und so weiter. Aber solange keiner da ist, der sagt, ich gehe jetzt in die Konkurrenz, passiert da auch nichts. Es gibt viele Debatten, aber es wird nichts passieren. Wenn ich nur zwei Dinge sagen darf. Einmal eine sprachliche Geschichte. Geschichte, die ich ganz witzig finde. Nach den Wahlen, was bestimmt gesagt wird, stimmt auch in meinem Büchlein, am Wahlabend, wir werden das Ergebnis in den Gremien in Ruhe analysieren.
Ja.
Ich war zigfach in solchen Gremien. Es wird nie ehrlich analysiert. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum nicht? Weil diejenigen, die da drin sitzen, den Wahlkampf verantwortet haben. Die haben das Programm geschrieben, die haben die Strategie gemacht, die haben den Spitzenkandidaten nominiert. Die sollen sich jetzt hinstellen und sagen, wir haben lauter Fehler gemacht. Sehr viel verlangt, ehrlich gesagt. Klappt also selten. Und das fahrt ihr mit dem Sparen. Ich kann aus eigener Erfahrung nur eins sagen, machen Sie vielleicht anders sagen, wenn solche Situation da ist. Zu sagen, wir gehen punktuell vor und gucken, wo kann man was sparen, geht immer schief. Sondern Sie müssten sagen, Verteidigung außen vor und sonst generell 4-5% macht Vorschläge, wie kriegt ihr die Quote. Das ist zwar ungerecht, weil auch wichtige Sachen damit über die Wupper gehen, aber Sie kriegen, das heißt dann immer, auch immer im Buch, die Heckenschere oder Rasenmäherprinzip, ist aber das Wirksamste, weil keiner einen Gesichtsverlust hat. Denn jeder muss die gleiche Quote erbringen und ein, zwei Bereiche können Sie ausnehmen, vermutlich Verteidigung, vielleicht Klimaschutz, was auch immer. Da wird nichts gemacht und so kriegt man das hin, wenn man, also das klingt jetzt sehr klugscheißend, aber das kann klappen. Und andere haben es auch so schon gemacht in der Vergangenheit.
Ist aber Boris Palmer mit Blick auf die Situation Baden-Württemberg, Stuttgart hat die Hälfte, ne?
Die Hälfte der Gewerbesteuer verloren. Ist ganz ähnlich, der Automobilcluster.
Da muss man sich mal klar machen, was das heißt. Ne?
Also wenn ich Sie da mal mitnehmen darf in die Befindlichkeit eines schwäbischen Oberbürgermeisters, weil das beschäftigt mich noch mehr als die Floskeln, die sind auch interessant. Wir waren gewohnt, das Musterländle zu sein. Das ist das, was wir verinnerlicht haben. Wir haben zwar gesagt, wir haben kein Geld, aber wir waren sehr beleidigt, wenn man uns das geglaubt hat. Und dieser Stolz, der ist in jeder Fabrik, in jeder kleineren Stadt, überall ein Weltmarktführer. Und jetzt lesen wir in der Zeitung, Porsche, genau. Bosch schmeißen Leute raus, verdienen kein Geld mehr.
Mercedes.
Die Mittelständler, die Zulieferer gehen in Insolvenz. Mhm. Die Gewerbesteuer sackt zusammen. Die Kommunen streichen reihenweise ihre Angebote für die Leute zusammen. Auch wir in Tübingen müssen das natürlich machen. Unser Bildungserfolg, wir haben immer mit Bayern in der Spitzenliga gespielt. Baden-Württemberg ist weit zurückgefallen. Ja. Wir haben mittlerweile ein halbes Jahr Verlust an Lernerfolgen bei unseren Schülern gegenüber dem Stand von 2011.
Warum?
Und da gab es einen SPD, einen CDU und einen grünen Kultusminister. Keiner hat diesen Prozess aufgehalten. Warum ist schwierig? Weil dann kommen wir wieder Integration, Inklusion, okay. Überforderung von Schulen. Machen wir heute Abend nicht auf, weil ich will
aber
ja nicht
aber
sofort
darüber reden wir. Ja, das
hat
nicht.
Damit auch zu tun.
Geworden,
die Bildung. Nein, ich kann es viel besser beschreiben aus meinem Rathaus raus, weil man es mir dann glaubt.
Aber da ändert man es halt nicht.
Doch, in Tübingen kann ich auch was machen. Und dann haben wir also diese Bildungsmiserie, die sich jetzt immer mehr durchschlägt. Und zum Schluss fressen uns in den Kommunen noch die Sozialausgaben die letzten Haare vom Kopf, weil wir bei dem Bundesteilhabegesetz, bei Jugendhilfe, bei Krankenhausfinanzierung und bei Flüchtlingen so viel draufzahlen, dass für Gestaltung nichts mehr übrig bleibt. Und das jetzt in den wohlhabenden Kommunen des Südens. Wir waren stolz, dass wir was machen konnten. Mhm. Und jetzt bricht es plötzlich alles weg. Das ist eine tiefe Verunsicherung der Leute bei uns im Südwesten. Was wird aus uns? Detroit, Ruhrgebiet. Das sind Fragen, die Leute...
Ein deutsches Phänomen, genau.
Die Leute echt bewegen. Aber uns halt im Brennglas, weil wir die stärkste Exportregion Europas sind. Ja. Und wenn wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind, was passiert dann mit uns? Ja. Dass dann aber die Regierung mit 60% wiedergewählt wird, wollen wir auch mal bitte erwähnen. Ja. Die gleiche Regierung bekommt nochmal 60%, und zwar einen Zuwachs des Vertrauens der Menschen geschenkt. Das ist ein Riesengeschenk und deswegen dürfen die jetzt auch keine Streitkoalition machen. Die CDU muss wieder runter vom Baum. Die müssen dem Östen eine faire Chance geben. Und ich glaube, sie könnten auch was abgucken in Schleswig-Holstein. Ich finde, der Daniel Günther hat eine total richtige Strategie für die Zusammenarbeit von Grünen und Schwarzen formuliert. Der sagt, wenn zwei sich erstmal so weit, die so weit auseinander sind, zusammenraufen müssen, dann darf ich nicht diese Politik des kleinsten Nenners machen. Da einen Kompromiss und da was abschmelzen, bis nichts von dem, was man ändern will, noch funktioniert. Sondern sage ich drei Sachen, die sind für mich total wichtig und die werden eins zu eins umgesetzt. Da wird nicht dran rumgemacht. Und dafür kriegt ihr auch drei Sachen, die euch total wichtig sind. Und da wird auch nicht dran rumgemacht, um wieder Veränderungen für die Leute sichtbar zu machen. Ich glaube, das ist elementar, dass wir uns nicht in der Lethargie jetzt da in so einer Umbruchssituation abfinden müssen.
Sie haben gerade auf die 60% hingewiesen. Aber natürlich darf man auch den Aufwuchs, ich meine jetzt auch landesweit, der AfD nicht unter den Tisch fallen lassen. Mit Blick auf die Landtagswahlen, vor allem in Ostdeutschland, Sachsen-Anhalt, Herr Palmer, kommen Sie und sagen, wir werden durch diese fragmentierte Parteienlandschaft in eine Situation kommen, dass die CDU möglicherweise unter ganz bestimmten Umständen das Ding aufmachen muss und sagen muss, okay, dann arrangieren wir uns, dann gehen wir in eine Koalition mit euch. Wie könnten Sie sich das vorstellen?
Vorneweg, ich rate nicht dazu.
Nein, Sie sagen, es könnte eine Situation
kommen. Ich bin der Meinung, dass man Alternativen argumentativ abwägen sollte. Und die Perspektive einer Regierung, die zusammengeschweißt wird, ohne irgendeine Gemeinsamkeit aus BSW vielleicht noch, Linke, CDU und SPD, weil die alle zusammengehen müssen, um noch eine Mehrheit zu kriegen gegen die AfD, ist jetzt nicht so rosig. Also will ich nicht sagen, das ist die Traumregierung, die ich mir wünsche als Ostdeutscher. Mhm. Und dann kann man natürlich schon die Frage stellen, sind wir trotzdem verdammt, das zu machen oder könnte es auch anders gehen? Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn die Sorge ist, dass die Verfassung umstürzen wollen, kann man dann sagen, da kriegen sie halt keinen Zugriff. Kein Ministerpräsident, kein Justizminister, kein Innenminister. Dann kann da eigentlich nicht viel passieren. Und dann probiert man mal aus, wenn die tatsächlich mitwirken müssen, was sie machen. Vielleicht geht's wie mit den Grünen. Da waren auch mal viele Kommunisten dabei und Steinewerfer. Und die sind wieder resozialisiert worden. Vielleicht kann man sie auf die Art und Weise erfolgreicher kleiner kriegen. Regieren ist nämlich anstrengend, als sie hinter der Brandmauer wachsen zu lassen. Ich sage nicht, dass es funktioniert. Aber ich finde, wir müssen die Offenheit, Strategien zu besprechen, zurückgewinnen. Weil bisher wird es arg moralisiert. Und ich glaube nicht, dass wir damit bisher so gut
gefahren sind. Ich bin dankbar, dass Sie die These in den Raum lassen, Herr Münkler.
Wenn die CDU der Juniorpartner ist, wird sie nicht den Ministerpräsidenten
stellen. Das wäre
dann
halt die Bedingung dafür, dass eine Partei, die sonst nie eine Chance hat, in die Macht zu kommen, dann doch mitmachen darf.
Ja,
das wäre die Bedingung.
Dann könnte die gegebenenfalls darüber zerbrechen. Diejenigen, die unbedingt mitmachen wollen und diejenigen, die eine harte Oppositionslinie fahren.
Ich glaube, es würde die CDU zerstören. Und das Problem, wir probieren das mal aus, ist
die CDU wird
schwierig.
Darunter leiden, weil die Merkel-Wähler weggehen. Und wenn sie das schon vorher als Möglichkeit ins Gespräch bringen, werden sie es schon vorher verlieren. Und es ist dann ziemlich sicher, dass die AfD mit, na, was haben wir da, 39% oder so etwas durchmarschiert. Und die CDU ist gewissermaßen der Juniorpartner dabei. Und das ist genau die Situation, von der man in Deutschland mal geglaubt hat, also Papen und Konsorten, wir können die einbinden, bis sie quietschen. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Es ist natürlich eine verlockende Vorstellung, dass sie sozusagen in der Regierung dekouvriert werden und zeigen, was sie alles nicht können. Aber in Thüringen unter dem Innenminister Frick haben sie ausprobiert, weil sie hinterher dann im Gesamt, also Thüringen haben sie 31-32 eine Koalition gehabt. Und der Frick hat alles durchgezogen, die Verfassung gedehnt bis zum geht nicht mehr. Man könnte auch sagen, sozusagen fast im Sinne von Donald Trump agiert. Ja, da habe ich halt Gerichtsurteil, dass mir das oder jenes nicht möglich macht. Ich mache es aber einfach. Und bis die das zurückgenommen haben, wirkt das. Und derlei mehr. Also ich denke, man darf da auch die strategischen Fähigkeiten dieser Partei nicht unterschätzen. Und das wird sozusagen dazu führen, dass die CDU die Probleme hat, die die Sozialdemokratie zurzeit hat. Und deswegen sollte sie die Finger davon lassen.
Okay, bin sehr gespannt. Herr Wallmer, Sie ist, also die Frage ist, was dann?
Das sind auch valide Argumente.
Nee, das verstehe ich gar nicht. Aber die Frage nochmal an Herrn Münkler, was dann?
Naja gut, dann muss man halt versuchen, eine Koalition aus denjenigen, die der Rest sind und die die AfD verhindern können, zu bilden. In der Hoffnung,
das wäre dann, was wäre das dann? CDU, Linke?
Ja.
Da muss der Unvereinbarkeitsbeschluss aber weg.
Der muss weg, ja.
Das sind
richtig.
Alle vier. Sonst gibt's keine mehr.
Und die Sozialdemokraten sind dann vielleicht auch noch dabei.
Die müssen und die dabei BS... sein, weil sonst reicht es nicht. Aber genau. Wenn die BSW, SPD mit der 5%-Hürde kämpft, dann
glaube ich nicht in die nicht. Parlamente kommen. Das ist die Partei, die ist gewissermaßen aufgebraucht, so wie die FDP aufgebraucht.
Aber Sie müssen noch zwei Dinge sehen. Ich meine, diese Diskussion führen finde ich immer gut. Also wenn man immer moralischen Tabus sich bewegt, kommt man nicht voran. Das finde ich in Ordnung. Ich glaube nur zwei Dinge. Einmal wird es die CDU zerreißen, weil ich selber viele Leute kenne, die sagen, wenn das der Fall ist, ist nicht mehr meine Partei. Das ist objektiv so.
Sie persönlich, Herr von Beust, als jemand, der da...
Ich würde es mir auch überlegen. Und also, aus folgendem Grunde, das ist der zweite Punkt, wenn die AfD eine rechtspopulistische Partei wäre, wie damals in Hamburg Schill, würde ich sagen, das kann man machen. Nur da waren keine völkischen Leute. Da war ein Rechtspopulist. Aber sein Stellvertreter war jemand, der sich munter als Zigeuner bezeichnete. Und ein anderer war ein ehemaliger Türsteher von St. Pauli. War eine illustre Truppe. Aber die hatten mit völkischen Gedanken nichts zu tun. Aber wenn Sie sich die AfD-Jugendgeneration angucken oder was Höcke und andere sagen, das ist zutiefst, also völkisch durchtränkt und ekelhaft. Und mit solchen Leuten kann man einfach keine Absprachen machen. Man kann überlegen, einer Minderheitsregierung, wenn die einem Projekt von mir zustimmen, ohne Absprache, dann stimmen sie zu. Oder wenn die einen Antrag machen, wo ich sage, na gut, das ist vernünftig.
Aber das wäre doch nach geltender Definition ein Verstoß gegen die Brandmauer, oder?
Nein. Brandmauer heißt nur, dass ich keine Absprache treffe. Weder Koalition noch Einzelabsprache noch irgendwas.
Das hat doch Friedrich Merz damals im Bundestag auch nicht gemacht.
Ist ausgeschlossen.
Nein, das war ja auch kein Verstoß.
Und akzeptiert, dass die AfD...
Ja, er sagt ja auch selber, das war kein Verstoß gegen die Brandmauer. Und ich finde, die sind ja nun mal gewählt, so furchtbar sie sind. Und wenn die am Antrag von mir, der meiner Politik entspricht, zustimmen, kann ich sagen, so Gott will nicht ändern. Also da muss ich mit der Minderheitsregierung gucken.
Die Handheben, aber nicht mitreden. Das ist
ja, so ist es. Ja, nicht, ja, aber das ist ja...
Aber
Sie haben ja in vielen anderen Ländern auch Minderheitsregierungen, die auch irgendwie über die Runden kommen. Die Tradition haben wir ja nicht. Aber ich nur die Alternative. Ich habe auch mal gedacht, mit den anderen, wenn ich mir die Linken angucke, ich habe immer gesagt, müsste man eigentlich mal enden, was die jetzt mit Israel machen, würde den Gysi angehen und ihm Vorwürfe machen, er würde rassistisch sein, mit völlig absurden Begründungen und von der Parteispitze gedeckt, mit solchen Leuten bei aller Liebe kann man auch nicht koalieren. Also muss ich gucken, wie ich von Fall zu Fall Mehrheiten hinkriege und Absprachen nur mit denen treffe, die, sagen wir, im inneren demokratischen Spektrum sind. So what?
So Minderheitsregierung.
Ja, ich sehe keine andere Möglichkeit. Ja. Mal gucken, was rauskommt nachher. Mal wahren, weiß man ja auch nicht. Mhm. Nur mit diesen völkischen Hanseln mich einzulassen, das ist völlig indiskutabel.
Mhm. Wie war das damals nochmal mit Schill? Also, das war ja auch. Hart diskutiert, umstritten und so weiter. Ja. Und da gab es ja sozusagen genau den Vorwurf, gab es da ja auch.
Ja.
Sie sagen, mir war von Anfang an klar, das ist eigentlich nicht der Kern der Geschichte, nicht der Kern dieser Partei.
Na, also ich hatte einmal vor den Wahlen gesagt, dass ich es machen würde. Also es war nicht irgendwie Camouflage, sondern habe es angekündigt. Und zum Zweiten, die waren nicht völkisch oder hatten kein faschistisches Gedankengut. Die waren Populisten, auch Rechtspopulisten. Die haben Dinge gesagt, die ihnen damals massiv vorgeworfen wurden. Zum Beispiel war der Hauptangriffspunkt, dass Schill gesagt hat, wenn hier meinetwegen Drogendealer, Schwarzafrikaner erwischt werden und ich weiß nicht, woher sie kommen, weil sie keinen Pass haben, dann mache ich ein Abkommen mit Burkina Faso, setze sie in ein Flugzeug und die werden in Burkina Faso erstmal zusammengefasst, bis ich das geklärt habe. Heute wird doch überall überlegt, ob man außerhalb der EU auch Zentren macht, wo man Leute unterbringt. Das war damals ein Riesenskandal. Also das war, sag mal, in diesem Bereich bewegte sich das. Mhm. Aber es war nichts Völkisches. Oder nicht, wenn Sie die Höcke-Reden sich angucken. Wenn wir erst einmal die Macht haben, dann werden die Leute erst mal sich warm anziehen müssen. Wir werden mit jedem Einzelnen, also sinngemäß jetzt nicht, das Gegendarstellung oder abrechnen. Das ist brutalst. Und der wird geduldet. Mit dem wird gespielt. Also mit dessen Argumentation. Und mit solchen Leuten kann man nicht koalieren. Das geht einfach nicht.
Wie haben Sie das damals mit der Schill-Partei wahrgenommen?
Naja gut, ich meine, ich glaube, ich war damals schon in Berlin. Man hat das sozusagen als eine Hamburger Kuriosität aus der unmittelbaren Betrachtung. Hm. Und die hat ja auch nicht so lange gedauert. Stimmt. Und der Schill hat sie ja gewissermaßen auch auf seine Weise ruiniert. Aber andererseits war sie ein interessantes Beispiel dafür, dass wir mit einer Entwicklung zu tun hatten, dass Parteien eigentlich sich um Personen, einzelne Personen zunehmend gruppiert haben. Das konnte man in Osteuropa, Ostmitteleuropa ja beobachten. Italien war das erste Beispiel dafür. Mhm. Bündnis Sarah Wagenknecht ist was Ähnliches. Ja.
Trump Team in Amerika Sponach, ist was
oder so Ähnliches. Hieß das mal in Österreich. Wenn die das nicht schaffen, sich nach einiger Zeit gewissermaßen von dem autoritären Anführer zu emanzipieren, dann zerfallen sie.
Relativ oder weil sie regieren mussten, könnte auch sein.
Bitte?
Oder weil sie regieren mussten. Könnte es nicht auch sein, dass es Regieren für solche inhaltlich eigentlich nicht solide aufgestellten populistischen Strömungen ein Problem ist? Vielleicht ist das auch...
Regieren, das kann durchaus sein, nicht? Weil sie dann unter Beweis stellen müssen, inweit sie in der Lage sind, sagen wir mal, bei der AfD 70% des Rentenniveaus oder so.
Ist etwas, was schon mal nicht funktioniert.
Also, was wird denn da hinter den Kulissen in Berlin tatsächlich geredet? Was wir heute mal vor den Kulissen erzählen können.
Zur Brandmauer?
Ja, zur Brandmauer, zur Frage, wie es weitergeht, zum Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linkspartei und Ähnlichem.
Also bei dem Thema Brandmauer oder der Nichtzusammenarbeit mit der AfD ist Friedrich Merz so klar wie bei fast keinem anderen Punkt. Das nehme ich ihm, das nehmen ihm die CDU-Wähler komplett ab. Da hat er auch Lehrgeld bezahlt bei der einen Abstimmung im Bundestag, wo er die AfD mit in Kauf nahm, als er noch Oppositionschef
war. Ja, und gilt das für alle in der Fraktion?
Nein, das gilt nicht für die, also für Friedrich Merz wird das Problem im Sachsen-Anhalt ganz groß werden, wenn das so weitergeht, wie jetzt Umfragen sind. Dort in den Kreisverbänden, auch im Landesverband gibt es Stimmen, die das anders sehen, die das ähnlich sehen wie Sie, die auch dafür gute Argumente haben. Ich will das jetzt gar nicht als dort lebend, heißt es, warum denn nicht? Wir können nicht uns irgendwie mit der Linken zusammentun. Und
da gibt's
dann
ja auch eine historische Erfahrung.
Und
ne?
die uns sozusagen politisch in Teilen näher stehen, in dem Fall rechts liegen lassen, das wird die CDU sehr, sehr zerreiben. Da bin ich ganz sicher. Und da hat bisher weder das Adenauerhaus noch das Kanzleramt eine Antwort drauf. Bei der SPD geht es darum, ob sie dort überhaupt noch in Parlamente einziehen kann. Das ist also die noch viel größere Dramatik. Aber wahrscheinlich wird man sich etwas einfallen lassen müssen, wie man tatsächlich den Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken so ausmanövriert, dass man zumindest bei Sachabstimmungen zusammenkommt. Also ich glaube, die Minderheitsregierung und wie ich die definiere und wie die arbeiten wird nochmal sehr wichtig werden im Sommer oder im Frühjahr.
Aber es ist ja Boris Palmer, also demokratietheoretisch auch so ein schlimmes Wort, schon eine Frage, ne? Was du zur AfD sagst, sagst du auch zu ihren Wählern letzten Endes. Das heißt, du respektierst dann letzten Endes im Zweifel, 40% der Wählerschaft, sagst du, na, was ihr wollt, was euch treibt, ist für uns nicht relevant. Ist doch das, was man macht.
Ja, die Frage ist, glaube ich, nicht wirklich zu beantworten, was dann passieren würde. Die Theorien von Herrn Münkler haben was für sich. Aber es ist nicht zwingend, dass es schief geht. Deswegen komme ich ja auf den Gedanken, wenn man den AfD-Wählern, wenn das 40% sind, dann sind es nicht alles Nazis. Darauf können wir uns einigen. Wenn man denen irgendwann mal ein Angebot machen wollte, eure Stimme wird gehört. Wie könnte das aussehen? Und dann komme ich auf den Gedanken, dann muss es gegen verfassungsrechtliche Risiken abgesichert sein. Deswegen dürfen diese drei Schlüsselämter niemals an die AfD fallen. Das wäre der Preis. Ob das dann funktioniert, ich weiß es nicht. Aber im Moment verhalten wir uns so ein bisschen wie, wenn wir ins Moor gehen, dann werden wir auf jeden Fall drin ertrinken und nie wieder rauskommen. Und das ist vielleicht auf Dauer auch nicht die beste Lösung.
Wobei, wenn ich über die AfD rede, wie ich es Ihnen getan habe, das sind nicht die Wähler. Also Sie haben in Deutschland immer 10% rechtsradikale Wähler gehabt. Die VU, Republikaner, NPD, um die 10%. Und dazu kommt ein großer Teil, die ich selber auch kenne, aus einem ganz bürgerlichen Milieu, bisschen Sozialdemokraten oder Leute in Hamburg von der Elbchaussee, die viel Geld haben.
Ein bisschen die Unternehmertum
AfD,
hinein.
Die wählen AfD wirklich aus Protestwahl, weil die sagen, die der anderen kriegen es ja nicht hin. Die reden und reden und reden, es passiert nichts. Und darum die Hoffnung, was Sie gesagt haben, wenn es jetzt gelingen sollte, hoffen wir es mal, nach diesen Landtagswahlen zusammen Dinge hinzukriegen, die auch unpopulär sind, das wirklich zu machen, ist, glaube ich, eine Chance, Leute relativ schnell wieder zurückzukriegen, weil was gemacht wird. Die wählen nicht programmatisch AfD, die Hälfte zumindest nicht, sondern aus ganz anderen Gründen. Und ich glaube, die kriegt man auch wieder zurück, aber die beruhigt auch eine Koalition mit der AfD, obwohl gar nicht, weil die gar nicht aus Gründen der AfD wählen, sondern weil sie auf Protest...
aber Sie wollen schon eine Richtungsänderung. Das ist doch eines der großen Probleme, dass,
auch aber sehr unterschiedlich.
Dass es in einigen Bundesländern klar rechts der Mitte Mehrheiten gibt und dass die Brandmauer dafür sorgt, dass dann die CDU mit im aber schlimmsten Fall jetzt in Aktion mit der Linken koalieren muss, mit der sie einen Unverkaltbarkeitsbeschluss hat. Das ist schon eine strategische
Veränderung, die Arbeiter wollen, die AfD wählen, ist eine ganz andere Richtungsänderung als die Mittelständler, die AfD wählen. Das ist keine einheitliche Ideologierichtung, sondern jeder hat sein eigenes Protestverhalten.
Aber man kann die Richtung nicht ändern als Wähler und das frustet die Leute.
Ja gut, das liegt natürlich am Koalitionssystem natürlich auch. Na gut, alles wird gut.
Alles wird gut.
Das ist die allerschlimmste aller Floskeln.
Das war auch ironisch gemeint, bitte um Gnade.
Am Sonntag wird es noch besser. Danke ganz herzlich. Das hat Spaß gemacht, viel Erkenntnis gebracht. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.